Die Radio Wissen. Update.
Kobane, eine Stadt in Syrien, direkt an der Grenze zur Türkei. Diese Töne kommen aus einem YouTube-Video, das angeblich zeigt, wie Kämpfer der Terrorgruppe, die sich Islamischer Staat nennt, die Stadt beschießen. Korrespondenten beobachten das Geschehen zurzeit nur von der Türkei aus. In Kobane zu sein, wäre viel zu gefährlich. Denn im Moment wird heftig um die Stadt gekämpft. Aus der Luft, in den Straßen, aus Häusern heraus. Mehr dazu jetzt. Ich bin Aglaya Dane.
Update.
Zivilisten gibt es in der Region wohl kaum noch. Fast alle Einwohner, mehr als 170.000, sind inzwischen in die Türkei geflohen. Die Grenze liegt ja direkt am Stadtrand. Die USA und ihre Verbündeten versuchen immer noch zu verhindern, dass Kobane in die Hand der Islamisten fällt. Deshalb haben sie den ganzen Tag über weiter Luftangriffe geflogen. Doch warum ist die Stadt im Norden Syriens so wichtig? Würde der IS Kobane einnehmen, hätte ein großes, zusammenhängendes irakisch-syrisches Gebiet. Mehr dazu von unserem Nahost-Korrespondenten Björn Blaschke.
Eine Eroberung der Stadt würde der Terrororganisation IS eine direkte Verbindung zwischen ihren Stellungen in der Provinz Aleppo und ihrer Hochburg Raqqa in Ostsyrien eröffnen. Für die Kurden ist Kobane ebenfalls strategisch wichtig, weil die Stadt das Zentrum eines von insgesamt drei kurdischen Kantonen an der Grenze zur Türkei darstellt. Fällt Kobane, ist die Verbindungslinie zwischen diesen Kantonen unterbrochen, denn Kobane liegt genau in der Mitte.
Trotz der US-Luftangriffe und dem Widerstand der kurdischen Kämpfer, die IS-Milizen scheinen in Kobane immer mehr Stadtteile zu erobern. Heute vor allem im Südwesten der Stadt. Gestern hatten sie Bezirke im Osten eingenommen und dort auf Häusern ihre schwarzen Fahnen gehisst. Einige Militärexperten sagen deshalb, die Angriffe der USA aus der Luft bringen nichts. Zum Beispiel Issam al-Kawi aus Jordanien.
Ich glaube, dass die Militärkommandeure, die diese Luftangriffe befehlen, selbst nicht genau wissen, was das Ziel ihrer Luftangriffe ist. Vielleicht hat die amerikanische Regierung einen langfristigen Plan, den wir nicht kennen. Die Organisation IS hat jedenfalls tatsächlich die Kontrolle am Boden und erzielt Fortschritte.
Doch nicht nur die Strategie der USA steht in der Kritik. Die Frage ist auch, ob sich die Türkei stärker engagieren sollte. Volker Perthes, Politikwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, meint, dass die Türkei ein Interesse daran hat, einen Sieg der IS zu verhindern.
Ein solch terroristisches Staatsbildungsprojekt direkt an der Grenze zur Türkei, das wird nicht ohne Auswirkungen auf die Türkei bleiben. Das wird erhebliche weitere Sicherheitsprobleme für die Türkei schaffen, über die Zahl der Flüchtlinge, die in die Türkei hineinströmen, hinaus.
Trotzdem hat die Türkei bisher nur Panzer an der Grenze in Stellung gebracht, aber keinen Befehl gegeben, anzugreifen. Der Grund dafür liegt auch daran, dass in der Region dort vor allem Kurden leben. Und mit denen hat die Türkei jahrzehntelang Krieg geführt. Unser Korrespondent Björn Blaschke über die Hintergründe.
Die sogenannten kurdischen Volksschutzeinheiten, die gegen IS kämpfen, sind unter anderem von der PYD begründet worden, die wiederum ein Ableger der PKK ist. Mit dieser kurdischen Arbeiterpartei befindet sich die Regierung in Ankara zwar prinzipiell in Friedensgesprächen, aber sie dürfte nach wie vor kein Interesse daran haben, die Kurden allzu stark werden zu sehen.
Am Nachmittag hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt, dass er befürchtet, dass Kobane kurz davor ist, in die Hände der Islamisten zu fallen. Er hat noch einmal eine Bodenoffensive gefordert, allerdings in einer internationalen Koalition. US-Präsident Barack Obama lehnt den Einsatz von Bodentruppen allerdings ab. Nur eins ist klar. Die paar hundert Menschen, die laut UNO-Angaben noch in Kobane sind, befinden sich in großer Gefahr.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Der Kampf um Kobane und der Militäreinsatz gegen IS werden auch im Netz diskutiert. Isabel Daniel schreibt auf Twitter: Als die Christen und Jesiden im Irak vom IS bedroht wurden, halfen ihnen die Kurden. Und wer hilft jetzt den Kurden? Das fragt sich auch Stefan Ewald und wird ironisch. Deutschland unterstützt Kurden in Kobane gegen die Bedrohung. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung sagt, wir organisieren eine Konferenz. Und Sebastian Reichel antwortet, es gibt kein Öl in Kobane. Klein Fritzchen kritisiert auf tagesschau.de den Einsatz des Westens. Die USA haben Tonnen von Bomben abgeworfen. Wohin eigentlich, wenn die IS dadurch nicht aufgehalten wurde und wird? Und auch L. Ludwig schreibt, der IS wird den USA nicht den Gefallen machen und die Türkei angreifen. Dann würde der IS nämlich zu einem Problem der NATO und alle hingen mit drin. Man hat angesichts der militärischen Zurückhaltung der USA den Eindruck, dass diese eine Internationalisierung begrüßen würden.
Was sonst noch wichtig war?
Europa hat seinen ersten Ebola-Infektionsfall und der weitet sich aus. Inzwischen sind in Spanien 4 Menschen in Quarantäne, 3 vorsorglich, eine von ihnen hat sicher Ebola. Dabei handelt es sich um eine Krankenschwester, die einen Ebola-Infizierten gepflegt hatte. Ein Sprecher der spanischen Ärztegewerkschaft kritisierte, dass das Krankenhauspersonal nicht ausreichend im Umgang mit Ebola-Infizierten geschult worden sei.
Que nosotros pedimos el cese o la dimisión de los responsables, pero que en ningún caso se vayan antes de que solucionen el problema que han creado.
Was wir verlangen, ist die Amtsniederlegung oder der Rücktritt der Verantwortlichen, aber auf keinen Fall, bevor sie das Problem gelöst haben, das sie geschaffen haben.
Dass es in Mexiko enge Verbindungen gibt zwischen kriminellen Banden und der Polizei, ist bekannt. Doch dieser Fall klingt unglaublich. In der mexikanischen Stadt Iguala sollen Bandenmitglieder eine Gruppe Studenten getötet haben, im Auftrag des Sicherheitschefs der Stadt und der Polizei. Jetzt haben in Iguala das Militär und die Bundespolizei die Kontrolle übernommen. Die städtischen Polizisten wurden entwaffnet und werden verhört. Der Bürgermeister und der Sicherheitschef sind auf der Flucht. Mexikos Präsident Enrico Peña Nieto hat versprochen, den Fall aufzuklären.
Estos hechos que son sin duda indignantes, dolorosos e inaceptables.
Die Tat ist empörend, schmerzhaft und inakzeptabel. Die Behörden sind angewiesen, den Fall aufzuklären. In einem Rechtsstaat gibt es nicht den kleinsten Raum für Straflosigkeit.
In Iguala werden seit letzter Woche 43 Studenten vermisst, die an einer Protestaktion teilgenommen hatten. Vor wenigen Tagen hatten Ermittler im Wald ein Massengrab entdeckt. Die Leichen darin werden jetzt untersucht.
Das Echo, das ich auf meine Bücher bekomme, zeigt mir, dass es immer noch Menschen gibt, Mitbürger, die lange Romane nicht verschmähen und die vielleicht gerade, weil ihnen eine Welt in Scherben angeboten wird, diese Art von Kontinuum bevorzugen.
Der Schriftsteller Siegfried Lenz. Er ist im Alter von 88 Jahren in Hamburg gestorben. Lenz gilt als einer der wichtigsten Schriftsteller der deutschsprachigen Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur. Zu seinen größten Erfolgen zählen die Romane Deutschstunde und Heimatmuseum. Lenz kam aus Masuren und setzte sich für die Aussöhnung Deutschlands mit Polen und Israel ein.
Was noch wichtig wird.
Wer heute noch Bahn fahren will, sollte sich beeilen. In knapp 3 Stunden könnte Chaos ausbrechen. Dann beginnen die Lokführer, Zugbegleiter und Bordgastronomen mit ihrem Streik. Er soll von 21 Uhr bis morgen früh um 6 dauern. Es wird erwartet, dass in ganz Deutschland viele Fernzüge, Regional- und S-Bahnen stillstehen. Die Gewerkschaft der Lokführer will die Bahn unter Druck setzen, ihren Mitarbeitern mehr Geld zu zahlen. Sie will aber auch erreichen, dass sie auch für andere Bahnmitarbeiter verhandeln darf, zum Beispiel für Zugbegleiter. Spitzenpolitiker der Regierungskoalition treffen sich am Abend in Berlin, um sich über aktuelle Themen abzustimmen. Dabei soll es unter anderem um die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr und die strittige Pkw-Maut gehen. Es ist der erste Koalitionsausschuss seit der Bundestagswahl. Daran nehmen unter anderem die Parteivorsitzenden teil, also Angela Merkel für die CDU, Horst Seehofer für die CSU und Sigmar Gabriel für die SPD. Mit am Tisch sitzen aber auch die Fraktionsvorsitzenden und Generalsekretäre.
Und sonst in der Welt?
Schlepperbanden machen Geld mit der Not von Menschen, und zwar ziemlich viel Geld. Nach Angaben der UNO nehmen Schlepperbanden auf den Routen Afrika-Europa und Lateinamerika-Nordamerika jedes Jahr rund 5,6 Milliarden Euro ein. Der Leiter des zuständigen UNO-Büros, Juri Fedotow, sagte, die Länder müssten diese Verbrechen stärker gemeinsam bekämpfen. Die Internationale Organisation für Migration geht davon aus, dass dieses Jahr mehr als 3000 Flüchtlinge gestorben sind, weil sie versucht haben, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. In den letzten 14 Jahren seien weltweit insgesamt rund 40.000 Menschen auf der Flucht aus ihrem Heimatland ums Leben gekommen. Der Präsident von Myanmar, Thein Sein, begnadigt offenbar mehr als 3000 Gefangene, darunter auch mindestens 13 politische Häftlinge. Das erklärte das amtliche Prüfungskomitee. Die politischen Gefangenen seien nach dem Sturz des ehemaligen Ministerpräsidenten 2004 in Gewahrsam genommen worden. Außerdem soll die Amnestie für Kriminelle gelten, die meistens geringfügige Verbrechen begangen hatten. Thein Sein hatte angekündigt, die Häftlinge bis Ende des Jahres freizulassen. Der frühere General wechselte 2011 das Amt und wurde zum Präsidenten gewählt. Damit endete offiziell nach 50 Jahren die Militärherrschaft. Indien hat 22 Minister, 17 von ihnen sind Millionäre. Das berichtet die Zeitung Times of India und beruft sich auf das Büro von Premierminister Narendra Modi. Der reichste Minister sei der Finanz- und Verteidigungsminister mit einem Vermögen von umgerechnet 93 Millionen Euro. Der Premierminister selbst soll 1,6 Millionen Euro besitzen. Indiens Politiker müssen ihre Vermögen offenlegen, wenn sie ihre Nominierungspapiere für den Wahlkampf abgeben. Allerdings wird immer wieder kritisiert, dass die Angaben nicht richtig seien. Nach Berechnungen der Weltbank gelten 80% der Menschen in Indien als arm. Fast ein Drittel der Bevölkerung lebt in absoluter Armut und muss mit gut einem Dollar pro Tag auskommen.
Wissensnachrichten.
Die Kollegen bei den Wissensnachrichten sind im Nobelpreisfieber. Gestern gab es den für Medizin und heute den für Physik. Und Tina Kiesling weiß, wer den bekommen hat.
Die beiden Japaner Isamu Akazaki und Hiroshi Amano und der US-Amerikaner Shuji Nakamura. Jetzt willst du sicherlich auch wissen, warum, ne?
Klar.
Die haben nämlich LEDs entwickelt, und zwar solche, die blau leuchten. Das Ding war nämlich bis dahin, rotes und grünes Licht gab es schon. Um aber weißes Licht zu erzeugen, brauchte man noch blau leuchtende Dioden. Denn erst die Kombination aus Rot, Grün und Blau bildet das komplette Farbspektrum ab und erzeugt dann auch Weiß. Und diese weiß leuchtenden LEDs, die findet man heute überall in Lampen, im Fernsehbildschirm, in Tablets, Computern, Smartphones und so weiter. Die sind besonders umweltfreundlich, weil sie kein Quecksilber enthalten und viel Energie sparen.
Um ein bestimmtes Leuchten geht es auch bei deinem nächsten Thema, nämlich dem Licht, das manche Menschen sehen, die eine Nahtoderfahrung haben.
Genau, ein internationales Wissenschaftlerteam ist da in einem großen angelegten Forschungsprojekt dabei, solche Nahtoderfahrungen erstmals systematisch zu erfassen. Die erforschen, was in dem Moment passiert, wenn der Mensch klinisch tot ist, das Bewusstsein aber noch da ist. Bei ihren Befragungen von Patienten, die einen Herzstillstand hatten, haben sie herausgefunden, dass fast die Hälfte der Menschen solche Erfahrungen gemacht hat.
Und die haben dann ein Licht gesehen?
Nicht unbedingt. Ne? Also von 330 Patienten konnten sich 140 an diesen Moment erinnern. Und zwar nicht nur an Licht, sondern es waren dann zum Beispiel auch Bilder von Familienmitgliedern oder Déjà-vus. Und 13% hatten eine sogenannte Out-of-Body-Erfahrung. Also das Gefühl, sie würden sich selber dabei zusehen, wie sie auf der Krankenliege von den Ärzten reanimiert werden.
Aber es gibt ja auch die These, dass das Gehirn einfach nur verrückt spielt, also ein kleines Feuerwerk loslässt.
Genau, so ein bisschen nachflackert. Ja, die Thesen, die gibt es etwa von Hirnforschern, aber gerade Out-of-Body-Erfahrungen sind damit schwer zu erklären. In der aktuellen Studie war zum Beispiel ein Patient, der erklären konnte, was 3 Minuten lang während seiner Wiederbelebung passiert ist, also nach seinem klinischen Tod. Da war der Körper schon weg, das Bewusstsein aber noch da. Und den Zeitraum konnten die Ärzte festhalten, weil es ein Gerät gab, das im Abstand von 3 Minuten gepiept hat. Und das hat der Patient eben 2-mal piepen hören. Das Problem ist, Bewusstsein kann man nicht messen, aber der Studienleiter sagt auch, Menschen aus allen Kulturen und Zeiten berichten von Nahtoderlebnissen. Warum sollten die alle erfunden sein?
Wir bleiben bei ungewöhnlichen Bewusstseinszuständen. Beim letzten Thema geht es ums Kiffen, genauer gesagt um die Cannabis-Forschung der letzten 20 Jahre.
Da hat ein australisch-britisches Forscherteam nämlich eine Übersichtsstudie herausgebracht. Da vergleichen sie den Wissensstand über Cannabis und dessen Konsumenten aus dem Jahr 1993 mit dem aus 2013, weil man jetzt viel mehr über Langzeiteffekte weiß. Und sie sagen, fest steht, dass Cannabis nicht verharmlost werden darf. Einer von 6 Konsumenten wird demnach abhängig. Sicher ist ihrer Studie nach auch, dass Kiffen das Risiko bei Autofahren verdoppelt, einen Unfall zu bauen.
Und man sagt ja auch, Kiffen macht blöd.
Ja, das ist jetzt nicht so ganz die wissenschaftliche Kategorie, aber dass kiffende Jugendliche schlechter in der Schule sind, das wird auch häufig angenommen, das kann man noch eher überprüfen. Aber das ist eine Aussage, die sich laut der Studie immer noch nicht 100% belegen lässt. Die beiden Effekte treten oft gemeinsam auf, also die unter 15-Jährigen, die schon ihren ersten Joint geraucht haben und die dann die Schule ohne Abschluss verlassen. Die Frage ist ja aber nach wie vor, was bedingt? Also sind die Jugendlichen schlecht in der Schule und fangen dann an zu kiffen oder werden sie schlecht in der Schule, weil sie kiffen?
Tina Kiesling aus der Nachrichtenredaktion, danke.
Wetter.
Der Abend und die Nacht bleiben im Südosten trocken. Ansonsten bleibt es bei vielen Wolken, teilweise mit Regen bei 14 bis 7 Grad. Morgen vom Norden bis zur Mitte erstmal noch teilweise sonnig, dann kommen aber neue Schauer auf. In der Südhälfte kommt nach Nebel ganz gut die Sonne durch. Dazu ähnliche Temperaturen wie heute.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.